Ja, lasst uns gemeinsam den Bibeltext aufschlagen für heute, zwar im Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 20. In den Gemeindebibeln findet ihr das auf der Seite 1035. Dort heißt es: Und wiederum fing er, das ist der Herr Jesus, an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre: Hört zu! Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, geschah es, dass etliches an den Weg fiel. Und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigem Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort hören, und wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig und der dritte 100-fältig. In meinem Studium, das ich gerade mache, soll einen für die Lehrtätigkeit an der Berufsschule qualifizieren. Da lernen wir verschiedene Testverfahren. Und ihr kennt das wahrscheinlich aus eurer Schulzeit. Es gibt die Ex, es gibt die Schulaufgabe. Und in manchen Schulen gibt es Klausuren, ja, über muss man was hinschreiben, und es wird geprüft und getestet, was jemand weiß. Aber in der Berufsschule, da haben wir noch andere Verfahren, wir machen nämlich auch praktische Prüfungen. Also wir müssen auch prüfen, was jemand kann. Kann er die Handgriffe richtig? Kann er das richtig ordnen, nacheinander? Wie gut kann er das? Ja. Aber was wir ganz schwer prüfen können als Lehrer, das ist das Herz von den Schülern. Das können wir irgendwie ganz schlecht prüfen. Gibt's Ich kenne kein Verfahren, mit dem man das Herz von einem Schüler wirklich gut prüfen kann. Was hat er für eine Haltung, was für eine Einstellung? Was ist in ihm drin? Es gibt schon Herztests, ja. Gibt schon in einem anderen Sinne, ein Arzt macht den Herztest, der untersucht das Herz, zum Beispiel muss man sich auf ein Fahrrad setzen und dann muss man treten und dabei wird ein EKG gemacht und dann versucht man, ja, was ist da drin in dem Menschen, wie gut funktioniert das Herz. Aber einen anderen Test gibt es zuerst mal nicht. Nur der Herr Jesus, der macht einen Herztest. Und hier in dem Text, den wir gelesen haben, da führt Jesus mit den Menschen, die da ihm zugehört haben, einen Herztest durch. Und davon können auch wir lernen und da können wir auch unser Herz ein Stück weit testen. Hier zu dem Umfeld, eins war klar, der Herr Jesus, er predigt sehr interessant. Die Menschen kommen von überall her, um Jesus zu hören. Ja, jetzt, wir haben ein Mikrofon jetzt, ihr hört mich gut, weil wir haben das Mikrofon. Aber beim Herrn Jesus gab es kein Mikrofon, aber es waren viele Menschen und deswegen steigt er auf den See. Das ist viel besser, da heißt es nämlich, er fing an am See zu lehren. Das war der See Genezareth, der ist von der Größe her, könnte man sagen, etwas größer als der Chiemsee. Und von der Landschaft her kann ich es euch jetzt schlecht beschreiben, ich war noch nicht dort. Aber so kann man sich das etwa vorstellen. Und der Herr Jesus, er stieg ins Schiff. Und dann fährt er auf den See hinaus und setzt sich dann nieder. Ja, und wir haben eine super Akustik. Die Leute können es gut hören, können es gut verstehen, was er sagen will. Und was haben die Zuhörer gemacht? Die Zuhörer haben sich einfach am Ufer aufgestellt. Und dann haben sie es alles gut verstanden. Ja, das war irgendwie sehr schlau eigentlich, das so zu machen. Der Herr Jesus hat es deshalb gemacht, weil es ihm sehr wichtig war, dass die Leute das verstehen, was er lehrt. Der Herr Jesus, der will nicht einfach den Menschen die Zeit vertreiben, der will die nicht unterhalten mit netten Geschichten oder so, sondern er hat ihnen was ganz Wichtiges zu sagen. Deswegen, ja, deswegen haben wir hier auch ein sehr teures Mikrofon, damit ihr das gut auch versteht. Der Herr Jesus, der wollte den Leuten was sagen, was sie echt für ihr Leben brauchten. Und es sind ja wirklich viele gekommen und ganz viele verschiedene, große und kleine, ja, Erwachsene und Kinder, Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen. Ja, da waren Bäcker, da waren Fischer, da waren Bauern, da waren Lehrer. Und für all die Leute hat Jesus gepredigt. Und jetzt, was hat der Herr Jesus denen gesagt? Da heißt es, er hat vieles in Gleichnissen zu ihnen gesprochen. Und der Markus, er nimmt ein Gleichnis raus. Und das nehmen auch der Matthäus, wenn er sein Evangelium schreibt, und der Lukas, die nehmen auch dasselbe Gleichnis raus und setzen das an den Anfang. Und der Herr Jesus, der hat einfach gesagt, hört mal zu. Ja, da ist ein Sämann, der geht aus und er sät. Und während er so sät, ja, da muss man sich vorstellen, die hatten so eine Schleppe um, so ein Tuch, da war der Samen drin, also Körner einfach. Und im damaligen Palästina gab es sehr viel Getreide. Also das war ganz gewöhnlich. Da haben sehr viele Leute gesät und geerntet und so weiter. Und ich habe mir das mal so durchgelesen und habe mich gefragt, ja, wie ist denn das? Der Sämann, der ist ein bisschen fahrlässig eigentlich, oder? Der wirft einfach seinen Samen ein bisschen zu weit und wer wirft es auf den Weg, oder warum macht er denn das? Ich habe mir gedacht, manchmal ist das vielleicht ein bisschen ist das kein guter Landwirt. Aber können wir kurz überlegen, damals in Palästina waren die Felder anders. Es gab keine so großen Felder wie bei uns. Es gab keine Sämaschinen wie bei uns. Sondern es gab so an Hängen so Feldstreifen. Und da musste man raufgehen und dann entstand so ein Trampelpfad. Ja, also der Bauer, der da zum Ernten raufging, mit der Sichel noch alles geschnitten und so, dann entstand so ein Trampelpfad. Und der Bauer säte normalerweise absichtlich auf den Trampelpfad, weil er wollte das dann umackern und wollte da, dass da was wächst wieder. Ja. Also der macht das. Und leider, die Vögel fressen es ihm weg. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viele Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Damals gab es so Schichten, so, wo 30 Zentimeter Erde war. Und dann drunter fing der Kalkstein an, und zwar richtig massiver Kalkstein. Das konnte man von oben nicht sehen, und es gab auch keinen Pflug, der so tief ging. Ja? Aber die haben trotzdem gesät, die haben trotzdem gehofft, ja, hoffentlich wenigstens ein bisschen was soll kommen. Und dann sagt er weiter, und einiges fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen mit auf und erstickten es, und es brachte auch keine Frucht. Und anderes wieder fiel aufs gute Erdreich, und das bringt dann Frucht. Und er sagt hier, das eine 30-fältig, das andere 60-fältig, das andere 100-fältig. Und das heißt einfach, zunächst mal, ja, das heißt, für ein Korn, das gesät wird, wächst an der Erde 30. Und an einer anderen Erde wachsen 60 Körner und an einer anderen 100. Das ist ein sehr guter Ertrag. Also normal im damaligen Palästina, so Durchschnitt war 1:8. Das war so der Durchschnittertrag. Aber es war auch möglich, also in besonders guten Ecken im Feld, da entstanden auch so 1:100. Ja, also es ist ein sehr guter Ertrag, den der Sämann hier erzielt. Und dann sprach er zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Was ist das letzte Wort in der Kirche? Das letzte Wort. Amen, genau. Das letzte Wort ist das Amen. Was ist das letzte Wort, das der Herr Jesus nach seiner Predigt, und die ist ja nicht lang, gell? Was er nach seiner Predigt sagt? Nach seiner Predigt sagt er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ist ja komisch, oder? Also normalerweise, jeder, der Ohren hat, der hört sowieso. Das Hören kann man irgendwie gar nicht richtig abschalten. Ich habe gehört, beim Zeltlager, da haben einige Jungs mal ihre Hörfähigkeit getestet und haben das ausprobiert beim Mittagessen. Der eine hat sein Ohr auf den Tisch gelegt, ja, und der andere, der hat mit seiner Trinkflasche so fest, er konnte auf den Tisch gehauen. Okay. Und irgendwie, der da das Ohr am Tisch hatte, der konnte da gar nicht aus. Ja. Der hat es automatisch gehört, die Schallwellen kommen sowieso rein, er konnte sein Hören gar nicht abstellen. Also, wer gesunde Ohren hat, der muss einfach hören, und wer taube Ohren hat, dem kann man es auch nicht befehlen zu hören. Ja, das ist irgendwie unsinnig, weil der hört ja sowieso nichts. Aber warum sagt der Herr Jesus jetzt, wenn du Ohren hast, dann hör? Ich glaube, wir werden es bald herausfinden. Ich möchte noch mal kurz ein bisschen mit euch überlegen, wie haben die Leute, die dazugehört haben, die haben nur das Gleichnis gehört, was haben die gedacht? Vielleicht hat sich so mancher Bauer gedacht, also wirklich so, was ich jetzt gerade gehört habe von diesem Jesus, der vielleicht der Messias ist, das habe ich schon als Achtjähriger gewusst. Das wissen auch bei mir schon alle Kinder zu Hause. Wenn du Samen ausstreust, und das eine wächst halt und das andere wächst halt nicht und da so. Also da ist jetzt keine, das ist jetzt so, sagen wir jetzt, in einem Landwirtschaftsstudium müsste man schon noch mehr lernen. Vielleicht haben sich manche gedacht, als sie das gehört haben, ja, schlauer bin ich jetzt durch das nicht wirklich geworden, was der Herr Jesus gesagt hat. Und die meisten, die sind ja dann weggegangen. Für sie war die Sache dann zu Ende. Aber eigentlich war sie noch nicht zu Ende, die Sache, denn das Interessante kommt dann erst. Da heißt es im Vers 10, nämlich, als er aber alleine war, da fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Hey, also, es blieben noch einige bei Jesus. Er war jetzt wieder am Ufer und die Zuhörerschar, die ist stark geschrumpft, kann man sagen. Vielleicht, wenn es vorher 200 Leute waren, zu denen er geredet hat, vielleicht sind jetzt noch 30 übrig geblieben und die sind da geblieben. Haben die 30 denn verstanden, was der Herr Jesus mit dem Gleichnis sagen möchte? Nein, die haben es nicht verstanden. Die fragen ja nach. Haben sie denn verstanden, worum es geht? Naja gut, also so mit dem Sämann, das ist ja einfach, aber was hat das zu bedeuten? Und da fragen sie ihn nach. Die weggegangen sind, die haben vielleicht gedacht, ja, Jesus, der erzählt Dinge, die sind sowieso klar. Und das kenne ich alles schon. Und der Herr Jesus, der erzählt auch nichts Neues. Aber die noch bei Jesus sind, die wollen mehr wissen. Die wollen, da steckt doch was dahinter. Und was sie jetzt hören, das ist etwas, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben. Ich will mal was fragen. Will der Herr Jesus eigentlich, dass alle Menschen gerettet werden? Ja, genau. Der Herr Jesus will doch den Menschen helfen, dass sie zu Gott kommen. Das hat er im Lukas-Evangelium, da sagt er selbst, der Sohn des Menschen, der ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also er selber, er sagt deutlich, alles, was für Gott, was für den Himmel verloren ist, da bin ich gekommen, um das zu suchen, um das zurückzubringen. Jesus sucht jeden Menschen, der für den Himmel verloren ist, um ihn natürlich für den Himmel zu retten. Und deshalb ist er gekommen. Und das ist überhaupt der Grund, warum Jesus unseren Planeten so betreten hat. Ja? Das hat er selbst gesagt. Aber was sagt er dann jetzt? Er sagt den Leuten, die das Gleichnis gehört haben, denen sagt er, und die nachfragen, da sagt er, euch ist es gegeben, Vers 11, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Der Herr Jesus sagt hier ein Geheimnis. Ja, hier ist ein Geheimnis, das versteht nicht jeder. Ganz viele denken, ist doch alles klar, aber es scheint doch nicht klar zu sein. Es geht um das Geheimnis vom Reich Gottes. Es geht also darum, wie man ins Reich Gottes hineinkommt, wie man zu Gott in den Himmel kommt, darum geht's. Also es geht nicht darum, wie man irgendwie aus seinem Samen, den man hat, aus 5 Kilo Weizensamen am meisten Ertrag rausholt, sondern der Herr Jesus, er spricht vom Reich Gottes. Und wie das funktioniert, ja, dass man zu Gott kommt. Und er sagt auch, dass es 2 Gruppen von Menschen gibt. Ja, die draußen sind, das sind Leute, die sind wieder weggegangen. Und es gibt eine Gruppe, die sind bei Jesus geblieben. Und Jesus sagt, euch, die ihr bei mir geblieben seid, die ihr weiter nachgefragt habt, die ihr wirklich mehr wissen wollt und von mir die Antwort haben möchtet, ja, euch erzähle ich das Geheimnis vom Reich Gottes. Ihr dürft das wissen, was die anderen nicht wissen werden. Die kurz zugehört haben und weggegangen sind, die bekommen alles in Gleichnissen erzählt. Ja? Aber ihr werdet von mir jetzt mehr erfahren. Was ist denn der Grund? Warum erzählt Jesus Gleichnisse? Damit die Hörer es besser verstehen, möchte man meinen. Gell? Aber das ist vielleicht zu kurz gedacht. Ich lese den nächsten Vers. Damit sie mit sehenden Augen sehen, und doch nicht sehen. Und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Oh Mann. Ist das nicht irgendwie gemein von dem Herrn Jesus? Da hören die Leute eine langweilige Geschichte von einem Seemann, ja, und sie denken, habe ich schon alles verstanden, und dann gehen sie weg. Und sie kehren nicht um zu Gott und sie gehen für den Himmel irgendwie verloren. Und der Herr Jesus, der macht gar keine Mühe, sich denen nochmal nachzugehen und so. Komisch, oder? Sie bekommen keine Vergebung der Sünden. Es geschieht nur, wenn man zu Gott umkehrt. Aber was will denn Jesus damit sagen? Will er also nicht, dass alle Menschen zu Gott kommen? Will er, dass manche Menschen sich nicht bekehren? Aber glaubt mir, da steckt noch was anderes dahinter. Und zwar, das ist so, wir haben ein paar chinesische Freunde in München. Die können meistens so schlecht Deutsch, ja, und wir können schlecht Chinesisch. Aber es wird gerade so langen, man kann ein bisschen plaudern. Ja, wie das Wetter heute, ja, schön. Und wie das Wetter morgen, ja. So, auch schön, was hast du gegessen und so. Aber wenn man jemanden näher kennenlernen will, dann muss man sich richtig Mühe geben. Wenn ich wirklich den Menschen kennenlernen will, ja, was ist so, was ist dir wichtig? Und was bewegt dich so, was beschäftigt dich gerade und wie geht's dir so, ja? Dann muss ich mir richtig Mühe geben. Also auf Chinesisch kriege ich es eh kaum hin und in Deutsch, das versteht er dann nicht und so, aber es kostet viel Kraft und Energie, einen Menschen kennenzulernen. Und manchmal ist es so. So, dass man jemanden wirklich kennenlernt und sich wirklich für eine Person interessiert, das braucht oft einen richtigen Aufwand. Und so. Ein Satz. Da muss man zumindest mal nachfragen. Und da geht es halt drum. Also will ich nur kurz ein paar Informationen haben oder will ich die Person selbst kennenlernen? Habe ich vielleicht nur Interesse, was die Person gerade leistet, was sie mir irgendwie bringen kann, wo sie mir helfen kann oder so? Oder habe ich Interesse an der Person selbst? Und ihr kennt es, viele Menschen leiden darunter, dass man zwar das akzeptiert, was sie tun, aber dass man an ihnen selber kein Interesse hat. Naja, wenn der ist nicht da, naja, dann macht die Arbeit halt jemand anders. Ist ja nicht so schlimm. Und der Herr Jesus, der hätte natürlich den Leuten sagen können, das mit dem Samen und mit dem Sämann, ja, das dürft ihr nicht so verstehen, ja, das ist noch ein tieferer Sinn dahinter und jetzt erkläre ich euch das allen ganz genau mal, aber das hat er nicht gemacht. Warum? Weil er nicht will, dass die Leute nur die Infos sich von ihm holen, sondern er will, dass er die wichtigste Person wird für sie. Er will das herauslocken, dass sie nachfragen, dass sie zu ihm kommen und dass sie sich für ihn interessieren. Die anderen haben gesagt, ah ja, Jesus, okay, was er sagt, ist nicht so interessant. Und manche haben gesagt, ah, der Herr Jesus, den möchte ich näher kennenlernen. Und dann frage ich mal noch, Herr Jesus, wie hast du das gemeint? Um seiner Person willen. Ja. Und Jesus sagt, ich will nicht, dass mich Menschen einfach nur benutzen, dass ihr mich einfach nur benutzt. Manche freuen sich einfach, dass ich den Pharisäern mal die Meinung sage. Andere wollen einfach etwas Mut für ihren Alltag, den soll ich spenden. Andere wollen nur eine Erklärung für ihre Fragen haben, da soll ich eben auch zur Stelle sein. Und wenn das aber geklärt ist, dann kann man mich ja wieder vergessen. Und genau das geht nicht. Ja. Das hängt auch damit zusammen. Also wen will Gott denn in seinem Himmel haben? Denkt mal nach. Wen will Gott in seinem Himmel haben? Was für Leute? Freiwillig, genau. Ja. Aber auch solche, die ihn lieben oder die um seinetwillen dort sind. Oder wenn ihr so überlegt an den letzten Kindergeburtstag, welche Kinder habt ihr denn eingeladen? Also vielleicht Kinder, Freunde von euren Kindern. Welche Kinder lädt man ein? Ja, es gibt Kinder, die essen gerne Kuchen. Okay. Aber lädt man denn alle Kinder ein, die gerne Kuchen essen? Weil die gerne Kuchen essen. Oder es gibt Kinder, die schätzen irgendwie das Spielzeug von deinen Kindern. Ja, und die kommen deswegen und so. Lädt man die ein? Lädt man nicht ein. Sondern man lädt die Kinder ein, die auch die eigenen Kinder mögen. Also die ein freundschaftliches Verhältnis haben. Nicht die kommen, um nur was sich abzugreifen, nur was zu holen und dann wieder zu verschwinden. Die lädt man nicht ein. Und Gott, der trennt sich von solchen Leuten, die zwar seinen Himmel wollen, ja, oder sein Gutes oder seine Weisheit und so, ja, aber nicht ihn selbst. Der Himmel ist sein Platz. Es gehört ihm. Und die Worte von Jesus, die sind also auch ein Test. Sind ein Test auch für unsere Herzen. Ja. Die Frage, die Jesus stellt, ist die, willst du mich wirklich verstehen? Möchtest du wirklich wissen, was ich dir sagen möchte? Willst du wirklich wissen, was mir, dem Herrn Jesus, auf dem Herzen liegt? Hast du ein Interesse an mir und dem, was mir wichtig ist? Und die Jünger haben gefragt, und dann erklärt der Herr Jesus das Gleichnis vom Sämann. Ja, wollt ihr das Geheimnis des Gleichnisses, wollt ihr es noch mitbekommen? Seid ihr dabei noch? Vers 13. Er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Jesus sagt, dass dieses Gleichnis vom Sämann, das ist die Grundlage für alle anderen Gleichnisse, die er erzählt. Wer das nicht verstanden hat, der versteht die anderen auch nicht. Das ist wie bei Mathe, ja. Wenn man das Rechnen bis zum Zehner nicht kann, dann kann man auch das Rechnen bis zum Tausender nicht. Das ist grundlegend. Ja, was denn? Also gut zuhören, gell? Jetzt kommt der Herzenstest. Ja? Gut zuhören. Der Sämann sät das Wort. Mhm. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan, nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf gute Erde gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Also das, ja, als erstes ist klar, der Same oder die Körner, das sind keine Kürbissamen, sind keine Roggenkörner, sondern der Same ist das Wort Gottes. Und die verschiedenen Felder, das sind auch nicht irgendwelche Äcker, über die Herr Jesus sprechen will, sondern das ist das, was im Menschen drin ist. Eine Stelle, die darüber entscheidet, was für den Menschen wichtig ist. Die Stelle kann man auch das Herz nennen. Jetzt gibt es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Herzen. Die einen, die möchte ich mal so Wegherzen nennen. Ja, also Wegherzmenschen oder Wegmenschen oder Herzwegmenschen. Herz. Also Wegmenschen, deren Herz ist ganz unruhig. Sie können nicht wirklich zuhören vielleicht. Sie hören mal dies, mal das von Gott, aber sie hören nicht wirklich zu. Sie wissen, manche Dinge, aber für ihr Leben hat es keine Bedeutung. Sie würden genauso leben, wenn sie nichts von Gott gehört haben, hätten. Und sie haben schon vieles so gehört und so, aber nichts davon kann sie irgendwie noch umkrempeln. Und das vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht ist es manchmal so. Man hört eine Geschichte aus der Bibel und man hört sie zum 10. Mal. Und man liest zum 10. Mal drüber. Ja, oder manche Sachen, du hast schon so oft gehört und es ist wie die Tritte auf dem Weg und die trampeln den Weg immer fester. Ja. Also, ja, der Herr Jesus, er ist für deine Sünden gestorben. Ja, der Herr Jesus, er ist für deine Sünden gestorben. Und irgendwie, das hat dir gar nichts mehr zu sagen. Ja. Da kann das sofort, das ist wie weg. Ja. Was soll man da machen? Lass dich wieder ansprechen. Versuch, ja, dem nachzugehen. Herr Jesus, was heißt das? Ja, du bist für mich, du bist für meine Sünden gestorben. Hilf mir, meine Gedanken, dass ich darüber nachdenken kann. Und dass ich wieder, dass die feste Erde da drinnen, ja, dass die wieder aufgelockert und aufgebrochen werden kann. Dass wieder was passiert. An dem Weg, da passiert ja gar nichts. Der Same fällt hin, bleibt liegen. Und die Vögel freuen sich. Ja, ist auch irgendwie interessant, dass der Herr Jesus sofort auch den Satan da sieht. Herr Jesus, er trägt das Gleichnis auch auf sich. Er sagt, ich bin auch wie ein Seemann. Ich sehe das Wort aus. Bei manchen Menschen, da kommt sofort der Satan. Kommt sofort, das sind dunkle Mächte. Die sorgen dafür, dass das gleich wieder wegkommt. Ja, ist interessant. Das ist auch bei uns, Evangelisation und so. Wir beten, dass das Wort aufgehen kann. Dass es da einfallen kann. Dass die Menschen das aufnehmen können und verstehen können. Dass Gott die Herzen weich macht und zu ihm zieht. Gell? Und nicht der Teufel wird alles wegnehmen. Also, wenn du manchmal taub geworden bist, wenn du manchmal nichts mehr anfangen kannst mit dem Wort Gottes, dann bete zum Herrn Jesus und sag, Herr Jesus, wie hast du das gemeint? Lass mich das wieder verstehen, lass mich wieder bewegt werden von deinen Worten. Dann gibt es so dünne Bodenmenschen, also Menschen wenig Substanz. Gell? Der Herr Jesus sagt felsiger Boden. Das habe ich schon erklärt. Da war so eine Humusschicht, 30 Zentimeter, ein bisschen mehr noch so. Und drunter blankes Kalkmassiv. Und die dünne Bodenmenschen, die sind anders. Die hören besser zu. Ja? Sie verstehen mehr von Gottes Wort und sie fangen sogar an, mit Freude dran zu glauben. Aber dann wird eine Zeit kommen, in der wird es irgendwie schwierig. Auf einmal kriegt man vielleicht doch zu viele spottende Blicke ab. Auf einmal konfrontiert dich ein Nachbar. Was bist denn du für ein Spinner? Ja. Oder aus deiner Familie sagt jemand, ach, du immer mit deinem Zeug und so, du immer mit deinem Bibel-Jesus-Zeug und ja. Oder es passieren Nachteile. Ja, wenn ich an Gott glaube, ja, dann kann ich jetzt, dann muss ich jetzt schon ehrlich sein. Also Lohnsteuer, Jahresausgleich, ich hätte ja schon noch ein paar, ich kenne so ein paar Tricks, da kann man ein bisschen was aufschreiben. Ja. Das und das, was ich gekauft habe, das kann ich da abschreiben und da auch noch und so. Ah, jetzt muss ich ehrlich sein. Weil irgendwie ist mir das mit dem Glauben, das ist mir gar nicht mehr so recht. Und so gibt es Menschen, die sind da so, der Jesus sagt, das ist so ein wetterwendischer Charakter. Ja? Sie leben gerade nach dem, was ihnen im Moment Spaß macht oder was ihnen gerade im Moment so einen Vorteil verspricht. Und ist der Glaube an Jesus das nimmer, haben sie da keinen richtigen Vorteil mehr, dann machen sie halt nicht mehr mit. Wenn es auf einmal nicht mehr schick ist zu glauben, dann machen sie das nicht mehr mit. Und das ist schon interessant. Es gibt so, auch in ganzen Kulturen kann man sagen, wenn man sagt, vor 20 Jahren, da hat man ja über Gott gar nicht sprechen dürfen. So öffentlich. Ja. Also nur hinter vorgehaltener Hand, so was über Gott und so. Ja. Aber öffentlich, da warst du ja sofort der Buhmann. Was, du redest über Gott? Ja, du bist ja, also findest jetzt das Mittelalter und so. Ja. Heute geht es mehr. Heute ist Spiritualität wieder modern. Und heute, wenn jemand sagt, ja, ich glaube auch an Gott und ich habe auch was erlebt und so, das ist heute schick in manchen Kreisen. Das ist auch, ja. Aber seid ein bisschen vorsichtig. Nicht alles, also der Glaube, er bewährt sich erst, wenn er unter Stress kommt, wenn er unter Druck kommt. Wie beim guten Metall. Das bewährt sich erst, die Qualität von einem guten Eisen bewährt sich erst, wenn es geschmiedet wird. Es bewährt sich erst dann. Und wenn zu viel Verunreinigung drin sind, dann bricht es ab und so. Und vielleicht ist dein Glaube auch ein Stück weit von dem geprägt. Vielleicht gibt es Dinge, du hast dir vorgestellt, ja, mit Gott zu leben, das bringt mir irgendwie Ruhm ein, da bin ich wer, da habe ich immer gute Freunde um mich rum, da komme ich vielleicht groß raus und so. Ja, für Gott, wenn man was macht, kann man ja schon, wird man so ein angesehener Mann oder Frau. Und irgendwie merkst du, das zerschlägt sich total. Ich habe schon ein bisschen was für Gott gemacht, ja, und du merkst, aha, irgendwie, ich bekomme gar keinen Ruhm. Niemand sagt irgendwie Danke, niemand hebt mich hoch, keine Zeitung schreibt von mir. Und gleich überlegst du, ja, soll ich das, oder ich lasse es bleiben einfach, lass es sein. Ja. Aber dann möchte ich dir sagen, ja, haltet durch. Wenn so Prüfungen kommen, wenn so Stress kommt auf deinen Glauben, wenn da Druck ausgeübt wird von Menschen, halt dich an die Psalmen oder an andere, das, was der Herr Jesus auch gesagt hat über Verfolgung oder so, ja, und halt dich fest daran, dass bei Gott die glückselig sind, die Verfolgung aushalten, die ihren Glauben durchgehend festhalten. Ja. Glaube, wie wenn ich jetzt, ja, ich habe ein Buch und, ja, und der Helmut sagt, so ein blödes Buch, tut es aus der Hand. Ja, und er will es mir wegnehmen, aber ich sage, nein, ja, nein, ich lasse es in meiner Hand, ist mir egal. Und der Helmut sagt, so ein blödes blaues Buch, passt gar nicht zu deinem Hemd und so. Und ich sage, nein, ich halte das Buch. Ja. Halt den Glauben fest und halt durch, lass dich nicht umkippen. Ja. Und wenn du vielleicht in manchen Dingen die Freude verloren hast an Gott, dann bete wieder mit dem Psalmisten, bete
wie im Psalm 51 der David sagt, Herr, lass mir wiederkehren die Freude an deinem Heil. Herr, schenkt es, dass ich wieder mich einfach freuen kann über dein Heil.
Und dann gibt es noch die, sage ich jetzt mal, die Wildwuchsherzen. Ja, die haben zwar einen guten Boden, der ist nicht festgetrampelt und der ist auch nicht steinig, aber auf diesem Boden, da freuen sich noch viele andere Pflanzen. Ja, da wächst alles schön und gut und das meiste, was da wächst, ist so Dornen und Disteln und so Zeug, da kann man nichts essen davon. Der Same bekommt Konkurrenz, gegen die er sich nicht durchsetzen kann. Und die Konkurrenz heißt Sorge oder das Bemühen, reich zu werden oder einfach nur Spaß haben wollen als oberstes Lebensziel. Jeder Garten muss gepflegt werden und Unkraut muss ausgerissen werden. Ja? Ein Leben, das von Sorgen sich zerfressen lässt oder das dem Reichtum so nachjagt, wo man einfach nur immer so Event-Hopping, sagt man heute, gell? Von Event zu Event. Ja, jetzt komme ich gerade aus Kreta, nächster Urlaub, 4 Wochen in Irland. Irland ist ja schön zu der Zeit und so. So Event-Hopping. Wenn man so ein Leben führt, dann verkümmert die Glaubenspflanze. Und dann wird sie wieder verdorren und da kommt gar keine Frucht raus. Und vielleicht hast du auch, ja, ich bin leider so selten da in Tranreuth, gell? Ich kenne euch fast zu schlecht, gell? Aber vielleicht ist es ja auch so, du hast in deinem Leben mal den Entschluss gefasst, hast gedacht, dem Herrn Jesus, oh, der hat so viel für mich gemacht, da will ich echt voll für ihn leben, gell? Und ich will schauen, dass ich für andere Menschen ein Segen werde und ich will ihm dienen mit meiner ganzen Kraft und so. Und irgendwann hast du gemerkt, ah, das ist ziemlich zäh. Es geht ziemlich, oh, das ist schon ziemlich mühsam. Ja. Ah, muss ich mich mit dem unterhalten immer und muss ihm zuhören oder mit der und muss da muss mich da immer um diese Sachen kümmern. Das will ich eigentlich gar nicht. Das ist so eine Last, oder? Ach, irgendwie braucht ein bisschen Ruhe, braucht ein bisschen Urlaub. Urlaub von der Gemeinde. Machen wir ein bisschen Urlaub von der Gemeinde. Oder Urlaub von Gott. Gell? Machen wir ein bisschen Urlaub von Gott. Also, ja, kennt es auch von mir im Studium, ich habe immer viel zu tun im Studium, jetzt soll ich noch in die Gemeinde gehen und da und soll noch an den Büchertisch stehen und soll da noch und da noch und da noch ist was und so, aber das wird mir alles zu viel. Ich setze mich zu Hause, da gibt's so YouTube, ja, www.youtube.com, da gibt es also 24 Stunden am Tag Live-Programm, kann man Fernsehen schauen, ganze Zeit und so, kommt immer was Neues. Super, super lustige Sachen und so. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich da davor sitze, vor der Glotze, dann verkümmert mein Glaubensleben. Es verkümmert total. Mein Vertrauen in Gott, irgendwie weg. Meine Freude am Herrn, so ja, aus dem Fenster geflogen. Und ich will nicht dagegen reden, dass man Pausen braucht und dass man Erholung braucht und Stille und Ruhe. Das ist notwendig. Das muss ich vielleicht als Gegengewicht hier sagen. Aber wenn das unser Leben so bestimmen darf, wir haben ein neues Auto, ja gut, dann muss ich ein bisschen mehr arbeiten. Ja, es geht schon, dann muss ich halt an der Gemeinde wegknapsen. Aha, okay. Ja, wenn das unser Leben so bestimmen darf und wenn unser Denken so stark geprägt ist davon, oder auch für diejenigen, die wenig Geld haben, zu denen ich auch gehöre als Student, wenn man sich so Sorgen macht immer, ja, wie wird das werden in 3, 5 Monaten, wenn ein Sparkonto aufgebraucht ist und mit der Arbeit ist nicht sicher und so. Ja, wenn man sich von solchen Sorgen, wenn man sich das so einengen lässt, dann verkümmert das Wort Gottes. Dann kommt man plötzlich nicht mehr dazu, sich Zeit zu nehmen, jemand einzuladen, über die Bibel zu reden. Dann kommt man nicht mehr dazu, froh mit den Kommilitonen oder mit Freunden oder mit Nachbarn mal zu sagen, hey, wie geht's dir? Und sich da mal was anzuhören und so. Gell? Also wenn dich so Sorgen oder das Verlangen nach Reichtum
oder Fun-Hopping, ja. Umtreiben, lasst es fahren. Lasst es fahren. Beim Herrn zu sein und mit ihm zu leben und Frucht zu bringen, ist viel besser als YouTube. Und zum Schluss spricht Jesus noch von den Gute-Land-Menschen. Die haben keinen festgetrampelten Herzensboden, ja, die haben keine Steine und die haben auch kein Unkraut. Und dort kann der Same wachsen. Und zwar, auch interessant, in unterschiedlicher Art und Weise. Nicht alle von uns Christen bringen gleich viel Frucht. Nicht jeder junge Mann muss ein Spurgeon werden oder ein Winrich Schäffbuch oder ein Ulrich Pazani. Ja. 30 Frucht ist auch schon gut. Was sollen denn jetzt die Zuhörer, die bei Jesus geblieben sind, was sollen die lernen? Jetzt möchte ich noch zum Abschluss einfach ein paar kurze Punkte sagen, die wir vielleicht lernen können. Zuerst mal, also wenn du den Job hast, der Sämann zu sein, das Wort auszustreuen, dann sei ganz entspannt. Rechne damit, dass es diese vier Arten von Menschen gibt. Es gibt manche, die sagen, ah, wissen wir schon, brauche ich nicht. Andere, ja, da wird es, da fängt es vielleicht gut an und dann hört es aber wieder auf und so weiter. Also es liegt nicht am Sämann und es liegt auch nicht am Samen. Der Sämann ist gut, ja, er macht seinen Job ganz treu. Der Samen ist super, ist das Wort Gottes. Es kann wirklich, kann wunderbare Frucht bewirken in dem Leben von einem Menschen. Kann durchhelfen durch Not und so, kann trösten im Leid, kann aufrichten in Anfechtungen und so weiter. Also der Samen ist super, ist nichts Falsches am Samen, nichts Falsches am Sämann. Problem ist ein bisschen beim Boden, aber den Fehler, den du als Sämann machen kannst, den einzigen Fehler ist eigentlich aufhören, den Samen auszustreuen. Das ist der einzige Fehler. Wenn du jetzt die Aufgabe hast, Gottes Wort aufzunehmen, ja, und das haben wir alle irgendwie, dann muss ich sagen, also das geht nicht so nebenbei. Das Wort Gottes, das kann man nicht so zwischen Tagesschau und Abendfilm so kurz noch einschieben, lesen wir noch die Losung von heute. Das geht nicht. Das ist kein Pausenfüller, darf kein Pausenfüller sein. Gottes Wort, das braucht unsere ganze Aufmerksamkeit. Da müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Weil erst dann kann das bei uns reifen, in unserem Herzen. Und dann versucht, das Unkraut wegzunehmen. Bete, dass Gott dir hilft. Und für alle, die vielleicht in keinem Hauskreis sind, ja, würde ich das wirklich empfehlen, geh in einen Hauskreis. Dort sind Leute zusammen und die machen sich Gedanken. Und die sagen, ja, da steht das und das. Ah, Herr Jesus, was meinst du jetzt damit? Ja, und dann kann man sich oft gemeinsam helfen. Ja, dann geh in einen Hauskreis. Und wenn ihr in den Hauskreisen zusammen seid, ja, dann lasst Fragen zu. Also wenn jemand eine Frage, ich verstehe das nicht, ja, das verstehe ich auch nicht. Und, ja, seid da offen dafür, dass die Leute fragen. Und das Dritte möchte ich sagen, das Ziel von Jesus, das ist immer noch, dass sich Menschen bekehren und dass ihnen dadurch die Sünden vergeben werden. Wie kann das passieren? Ja, der Herr Jesus, der sagt das hier nicht. Und deshalb sage ich es euch auch nicht. Wer es gerne wissen möchte, ja, der kann mich gerne ansprechen. Ich habe nach dem Gottesdienst Zeit, ich bin da, können wir darüber reden. Ja. Aber eins ist ganz klar noch, Gott will keine Menschen für seinen Himmel haben, die zwar seine Gaben wollen, ihn aber nicht. Wer den Himmel ohne Gott will, oder so, ja, Gott nur als notwendiges Übel mitnimmt, um vielleicht eine bessere Zukunft zu haben oder so, der muss erstmal sich ausrichten und Gott näher kennenlernen. Ja. Uns aufmachen und suchen und Gott suchen, das ist der Weg, dass der Boden des Herzens gelockert wird. Und so ein erstes Gebet auf diesem Weg könnte heißen, Gott, hilf mir, dich zu finden. Ich wünsche dazu viel Entdeckerfreude und eine gehörige Portion dranbleiben für euch alle. Amen.